Gut, also heute Abend der Vortrag über Shantideva. Und was ich machen möchte heute Abend ist eine kleine Einführung geben, sowohl in sein Leben, aber auch besonders in sein Werk oder sein Hauptwerk zumindest. Über Shantidevas Leben selbst ist nicht so sehr viel bekannt. Es ist teilweise, was bekannt ist, sind Legenden von ihm und teilweise historische Fakten. Aber ich werde beides, ein bisschen von beiden erzählen, denn die Legenden sagen auch sehr viel aus. Aber ich möchte auch, deswegen möchte ich sehr auch über sein Werk, und zwar das Bodhicharya-Avatara, reden, weil auch das wiederum sehr, sehr viel darüber aussagt, was für ein Mensch Shantideva gewesen ist. Also darauf möchte ich mich konzentrieren, auf dieses Werk, das auch, das einige von euch kennen, das weiß ich, das Bodhicharya-Avatara. Das ist übersetzt mit der Eintritt in das Leben zur Erleuchtung oder auch die Anleitung für das Leben eines Bodhisattvas. Und das ist ganz wörtlich gemeint. Es ist eine Anleitung dazu, wie man Bodhisattva wird. Ja, also jeder, der vielleicht Ideen hat davon, wäre es ganz nützlich, mal das zu lesen. Ja, es gibt Schritt für Schritt Anleitungen, sehr praktisch. Und sehr relevant für uns jetzt, auch wenn es von Shantideva im 8. Jahrhundert geschrieben wurde, ist es doch erstaunlich passend für viele unserer Situationen und unserer Geisteszustände. Und um euch davon einen Eindruck zu geben, wie Shantideva sich das Leben eines Bodhisattvas vorstellt, wollte ich euch einfach viel davon lesen auch oder einiges davon vorlesen. Und deswegen sitzt auch der Roland neben mir hier. Der wird die Lesung übernehmen. Also wir machen das zusammen. Gut, aber zu Anfang möchte ich euch ein bisschen von seinem Leben oder der Legende auch seines Lebens erzählen, seiner Zeit, seiner Welt und auch ein klein wenig über seinen philosophischen Hintergrund. Wie gesagt, er lebte im 8. Jahrhundert und zwar in Nordindien. Um ein bisschen so euch das vielleicht vor Augen zu führen, 8. Jahrhundert ist 1300 Jahre nach dem Buddha selbst. Ja. Die Zeit der wandernden Asketen ist vorbei. Ja, zu Beginn der buddhistischen des Buddhismus lebten sehr viele Asketen, die wanderten. Das wurde aber zu dieser Zeit schon abgelöst von sehr vielen buddhistischen Schulen oder auch Universitäten. Ja. Es war eine Blütezeit der buddhistischen Philosophie und es gab sehr, sehr viele verschiedene buddhistische Schulen und Traditionen. Es gab sehr große klösterliche Universitäten. Eine von denen, in denen auch Shantideva gelernt hat, namens Nalanda, hatte zu den Höchstzeiten bis zu 10.000 Mönchen da. Also es war eine Zeit der philosophischen und akademischen Brillanz. Indien selbst war politisch nicht sehr stabil zu dieser Zeit. Es gab, auch in Indien gab es eine sehr ruhige, feste Zeit unter einer bestimmten Herrscherdynastie, aber die war beendet. Und was stattfand, waren Machtkämpfe zwischen einzelnen Fürsten. Von außen fing zu dieser Zeit die Bedrohung durch den Islam an, im 8. Jahrhundert. Klösteruniversitäten waren wegen ihrer Größe sehr abhängig von den Herrschern. Ja, einzelne wandernde Asketen können durch kleine Dörfer und einige Leute da versorgt werden. Universitäten mit 10.000 Mönchen brauchen Geld, ja, brauchen die Unterstützung eines Herrschers. Deswegen waren sie auch gerade in dieser Zeit, die ziemlich wackelig war politisch, waren sie selber auch in einer sehr unsicheren Zeit, sehr instabilen Zeit. Und später führte auch diese Situation, also das ist jetzt circa 400 Jahre später, führte diese Situation zu dem Fall dieser Universitäten, dieser Klöster und auch zum Ende des Buddhismus in Indien. Ja? Aber das ist im 12. Jahrhundert, das ist noch einige hundert Jahre hin. Zu dieser Zeit waren die Universitäten sehr stark. Gut, jetzt zu Shantideva selber. Er war Sohn eines Königs oder eines der Herrscher. Bevor er selber als Herrscher eingesetzt wurde, hatte er eine Vision von Manjushri, dem Bodhisattva der Weisheit. Darauf folgend gab er seinen Anspruch auf das Beherrschen seines Reiches auf und floh. Ja, es war also keine sehr leichte Sache, sich da rauszuziehen, aber er war fest entschlossen, dass er nicht in die Fußstapfen seines Vaters gehen wollte. Er floh und ging nach Nalanda. Und darüber werde ich später mehr sagen. In Nalanda selber zeigte er sich leider als sehr wenig erfolgreich. Ja. War eine Enttäuschung, sozusagen. Er bekam sogar einen Namen, das ist Busuku. Ja, Busuku könnte man grob als Faulpelz übersetzen, ja, oder mehr wörtlich als Essen, Schlafen, Ausscheiden. Ja. Mehr hat er leider wohl nicht gemacht. Ja. Er war der Spott der gesamten 10.000 Mönche. Die sagten, nur das konnte er, mehr kann er nicht. Ja, ja, ist auch wichtig. Ja. Gut, was dann beschlossen wurde, ist, dass er sich einem Examen unterziehen sollte. Es war wohl nicht nur er, sondern es waren einige Mönche, die dann aus der Universität als Parasiten rausbefördert wurden. Er sollte sich einem öffentlichen Examen unterziehen. Also die anderen Mönche wollten auch mal einen schönen Tag haben, wo sie gut lachen könnten, nehme ich an. Ja? Gut, Shantideva ging also zum Podium und fragte, ob es denn was Bekanntes sein sollte, was er ihnen jetzt vorträgt, oder original. Und die lachten schon und sagten, ja, mach mal original, zeig uns mal was ganz persönlich von dir. Ja? Und erstaunte sie alle. Er gab ein Gedicht von brillanter Schönheit, tiefster Weisheit und Einsicht, nämlich diesen Text, Bodhicaryavatara. Ja. Die Mönche waren vollkommen überrascht. Ja. Besonders dann, als er gegen Ende des Textes, bei dem Vers, wenn sich dem Geist nicht Sein noch nicht Sein bieten, dann findet er anhaltslos die Ruhe. Denn eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Als er diesen Vers sprach, stieg er langsam in die Luft auf. Ja. Und wurde dann langsam, aber sicher unsichtbar. Ja. Und gab dann den Rest des Textes, und das waren immerhin ungefähr 200 Verse noch, aus diesem unsichtbaren Zustand. Ja. Seine Worte wurden zwar leiser, aber sie waren hörbar. Und dann verschwand er ganz. Was sich herausstellte, ist, dass Shantideva in dieser Zeit in Nalanda sehr wohl gearbeitet hat. Ja, er hat die ganzen Nächte durchmeditiert, reflektiert, studiert. Ja. Aber tagsüber schlief er halt. Und das war das Einzige, was die Mönche mitkriegten. Das ist schon mal lehrreich für uns, denke ich, wie schnell wir uns über andere Urteile bilden. Gut, er verschwand also. Und das war das Ende seines Kontakts mit dem buddhistischen Establishment, wenn man es so sagen kann. Ja, er hatte dann nichts mehr damit zu tun. Es wurden Suchtruppen ausgesandt, ja, weil sie dachten, ja, den hätten wir doch gerne wieder jetzt, ja. Und er wurde auch gefunden in Südindien, ja, also Nalanda ist in Nordindien, er wurde in Südindien gefunden, wo er ganz zurückgezogen in einer Höhle lebte. Wollte von Nalanda und von den Mönchen wenig wissen, sondern wollte da bleiben. Er wird in der Tradition, in der tantrischen Tradition, gibt es die sogenannten 84 Mahasiddhas. Und er wird als einer dieser Mahasiddhas, also auch erleuchtete Wesen, wird er aufgeführt. Ja? Und das sind häufig welche, die als Eremiten lebten, die alleine lebten, die auf eigene Art und Weise Erleuchtung erlangten. Ja? Und so lebte er auch. Er lebte später als Eremit, wurde sogar später, gab er auch seine Mönchsgelübde zurück und heiratete, ja, eine Frau von sehr einer niederen Kaste. Er schrieb auch noch eine andere Abhandlung, die ich nicht kenne. Ja, aber also er war ein sehr gelehrter Mensch. Gut, soweit sein Leben. Und dazu wollte ich kurz ein paar Kommentare einfach sagen. Zuerst einmal zu dem Beginn seines Lebens. Seine Geburt und sein Leben in einer königlichen oder Herrscherfamilie. Ja? Also sein Hintergrund war edel, schön, vortrefflich. Das hört sich sicher für viele von euch bekannt an. Das ist sehr ähnlich, wie über das Leben des Buddha selbst gesprochen wird. Also auch der Buddha selbst wird als Sohn eines Herrschers beschrieben. Und es wird auch vom Buddha selbst gesagt, dass das eine sehr große menschliche Schönheit hatte. Ja, ein sehr stattlicher Mann war, ein sehr beeindruckender Mann. Ich denke, die Bedeutung davon kann man sowohl symbolisch als auch wörtlich sehen. Symbolisch, denke ich, ist hoheitsvoll, edel sein, das Höchste des Menschen sein. Symbolisch verstanden ist das einfach für jemand, der sehr, sehr weit gekommen ist mit seinem Menschsein. Aber ich denke, bei beiden, dem Buddha wie auch Shantideva, ist es durchaus auch wörtlich zu sehen. Wie das gesehen wird, ist, dass der Buddha selber seit vielen Zeitaltern, Äonen, die Vervollkommnung geübt hat. Ja, er hat sich bemüht, weiterzukommen, ein Bodhisattva zu sein. Und der Ausdruck davon ist körperlich sichtbar. Ja, wenn man übt, macht sich das sichtbar. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich. Wie auch bei Shantideva, wenn man das liest, denkt man, also ich kann mir schwer vorstellen, dass er nur in diesem Leben angefangen hat, mit der Übung, die er da beschreibt. Ja. Und das ist sichtbar in so einem Menschen. Er ist wie ein König unter Menschen oder ähnlich wie ein Löwe unter Tieren. Ja, etwas sehr Hoheitsvolles, Großartiges und etwas, was besonders anzusehen und beeindruckend ist. Und ich denke, das ist für uns ganz interessant, Menschen zu begegnen, die großartig sind, schön sind, edel sind. Ja, und zu, das auch zu schätzen, ja, nicht zu denken, ach, der war eigentlich so ein normaler Mensch, so hatte Fehler, so wie ich ähnlich oder wie ihr. Und so einfach so sich vorzustellen, dass er als Mensch etwas Hervorragendes war. Die andere Sache, die klar wird aus seinem Leben, ist, dass er seinen Prinzipien folgte. Er lehnte weltliche Macht ab. Er lehnte auch Macht innerhalb von buddhistischen Institutionen ab, die ihm ganz sicher nach diesem Vortrag angeboten würde. Ja. Was er leben wollte, war ein sehr authentisches buddhistisches Leben, außerhalb der Beengung, die durch den Mönchsorden geschah. Er wollte in die Welt zurückgehen, er wollte Teil sein von der Welt. Und darin äußert sich ganz sicher auch schon der Geist eines Bodhisattvas, einer, der zum Wohle aller Erleuchtung erlangen möchte, dem es nicht darauf ankommt, nur sich selbst zu retten. Diese Lehre, dieses Buch ist voll von sehr praktischen Grundlagen der buddhistischen Lehren. Es geht um Ethik, es geht um Achtsamkeit, um Meditation, es geht um die sechs Paramitas, die Vervollkommnung. Es geht um die Praxis eines Bodhisattvas. Ja, also alles Sachen, die sich sehr klar auf den Buddha selbst zurückführen lassen. Sein philosophischer Hintergrund aber wird im Madhyamaka Prasangika angesetzt. Ja, er kam von dieser Schule, die von im 2. Jahrhundert von Nagarjuna, der sich direkt über Shantideva, der sich auf jeden Fall etwas drüber auch auf dem Baum befindet, Nagarjuna im 2. Jahrhundert. Und ich sage ganz kurz was über seine Lehre, ja, nur einfach, weil es wichtig ist, auch zum Verständnis des Textes. Seine Lehre, also Nagarjunas Lehre, die Shantideva dann auch praktizierte, war, dass man den Intellekt benutzt, um alles zu zerstören, was sich auf den Intellekt stützt. Alle Konzepte, so sagt er und so bewies er, lassen sich in ihr Gegenteil umwandeln. Ja, man kann, egal welches Konzept man hat, man kann das logisch so weit führen und darüber so weit reden, dass das Gegenteil auch wahr ist. Die Mittel, die er benutzt, sind Logik, Argumentation und den Intellekt, ja, also das Denken. Er beweist dadurch, dass unsere Sprache nur relativ ist, dass sie sehr begrenzt ist. Und genauso alle Konzepte. Ja. Zum Beispiel das Konzept des Selbst, ja, auf das werden wir gleich, wenn ich über den Text rede, zurückkommen. Die Idee, dass wir selbst existieren, ja, ist die Grundlage unseres Lebens. Ja. Die bringt er vollkommen ins Gegenteil. Ist eine sehr traditionelle buddhistische Sache, aber so der Ansatz, den Nagarjuna oder den diese Schule hat, ist das sehr durch den Intellekt und sehr durch Logik zu beweisen. Grundlegend für diese Schule ist auch die Lehre von Shunyata, der Leerheit. Das heißt, dass alle Lehren sind wie Finger, die zum Mond zeigen. Ja. Worum es geht, ist den Mond zu sehen. Was wir häufig machen, ist, wir gucken uns den Finger an. Ja. Wir bleiben am Finger stecken und denken, ja, das ist es, jetzt weiß ich es. Ja. Worum es geht, ist, alle Konzepte zu überwinden. Und das sind sogar auch Konzepte, wie zum Beispiel Zeit und Raum. Ja. Zeit und Raum sind Konzepte, die wir sehr praktisch finden, um morgen zu planen und über vorgestern nachzudenken, ja, aber die nicht letztendlich, die auch sehr praktisch sind, die auch nötig sind, aber nicht letztendlich wahr. Ja? Und das beweist er. Gut, mehr sage ich dazu nicht. Ich bin auch sehr bewusst, dass ich mich da selber auf sehr wackeligen Boden befinde, weil so sehr kenne ich mich da einfach nicht aus. Aber dieser Hintergrund ist wichtig, um diesen Text zu verstehen. Shantideva benutzt diese Argumentation, benutzt Logik, benutzt nicht nur das, er benutzt auch Gefühle, er benutzt alle möglichen Sachen, aber er benutzt auch das, um uns etwas zu beweisen. Deswegen kann seine Art und Weise zu reden manchmal etwas widersprüchlich wirken. Ja? Er versucht so eine Taktik, geht so weit, wie er gehen kann, und dann kommt er von der ganz anderen Seite, ja, und argumentiert das. Ja? Sein Ziel dabei ist, und sein ganz ausgesprochenes Ziel ist, dass wir uns auf dem Pfad begeben, ja? Dass wir uns bewegen, dass wir dem Pfad, nämlich die Entwicklung des Bodhicittas, den Wille zur Erleuchtung, zum Wohle aller, dass wir wirklich praktizieren. Und ihm sind dabei alle Mittel recht. Ja? Und er benutzt wirklich alle Mittel. Er benutzt freundliches Zureden, er benutzt Schock, Abschreckung, er gibt unserer Imagination, unserer Vorstellungskraft was zu tun und bringt uns in die höchsten Höhen. Er benutzt Poesie, Verführung und Logik. Ja? All das ist ein Mann mit vielen Werkzeugen, ja, der je nachdem, wie es gerade passt, uns versucht, immer noch ein kleines Stückchen weiter über eine Schwelle ins Nichts zu schieben. Und wenn man den Text liest, der ist nicht sehr leicht zu verstehen. Ja, da ist ganz gut, ein bisschen Hilfe dabei zu haben. Aber es ist wichtig, dass man diesen Hintergrund kennt. Gut, damit komme ich jetzt zum Text. Und da wird, wie gesagt, Roland ein paar Sachen lesen, aber noch nicht gleich. Gut, den ersten Punkt, den ich machen möchte, auch aus dem, was ich gerade schon gesagt habe, ist, dass Shantideva uns gegenüber der beste spirituelle Freund ist, den man sich nur überhaupt vorstellen kann. Ja? Und das ist die ganze Grundlage davon. Was er möchte, ist uns spirituelle Freundschaft geben, uns weiterhelfen, uns den Weg zeigen und uns vor dem warnen, was uns zurückhält. Er weiß, wie oft wir da auf das Leiden zugehen, und er will alles daran setzen, uns vor dem Leiden zu bewahren.
Stimmst du dir rein, oder? Komm mal ein bisschen näher.
Ich spreche, glaube ich, laut genug. Okay. Die den Leiden entfliehen wollen, eilen bloß auf das Leiden zu. Schon durch den Wunsch nach Glück zerstören sie, Feinden gleich, töricht ihr Glück.
Gut, da ist einfach schon ein Ausdruck davon, das ist eine sehr klare Aussage, auch eine, die sich immer wieder findet in dem Text, von der Dringlichkeit, die Shantideva spürt, mit der er uns darauf aufmerksam machen möchte. Aber bevor wir uns noch intensiver mit dieser Dringlichkeit befassen, möchte ich erst etwas darüber sagen, dass Shantideva ein Dichter war. Er war, und auch wiederum ist das wichtig für das Verständnis dieses Textes. Vielleicht erscheint uns an manchen Stellen die Ausdrucksweise etwas blumig, ja, oder etwas übertrieben sogar. Und dabei ist es wichtig zu sehen, dass wir uns hier mit einem altindischen Text befassen und dass der Ausdruck, oder was er Ausdruck gibt, ist absoluten, rückhaltlosen Enthusiasmus, Leidenschaft und Begeisterung für das spirituelle Leben. Ja. Also das meine ich ganz wörtlich, wirkliche Leidenschaft für das spirituelle Leben. Und wir denken vielleicht so manchmal, wenn wir es lesen, also ist ja ein bisschen, dichte jetzt ein bisschen dick auf oder ist ein bisschen übertrieben. Ja, wir sind vielleicht eher reserviert und denken ja, spirituelle Leben, Schlichtheit, Stille, Genügsamkeit, Ruhe, ja, alles nichts übertreiben. Ja. Das ist überhaupt nicht Shantidevas Ansatz. Ja. Nicht, dass er was gegen Stille, Schlichtheit und Genügsamkeit hat, da ist er sehr wohl für, aber mit totaler Leidenschaft, ja. Das ist für ihn kein Widerspruch. Er stellt sich das, was er erreichen will, da ist er fähig zu, seine Energie voll und ganz einzusetzen, 100%. Dazu benutzt er eine sehr anregende, bildreiche Sprache, sehr evokative Sprache. Und nicht nur ist diese Sprache bildreich, sondern sie ist sehr schöne, höchste, beste Poesie, ja, die gleichgesetzt wird, von Übersetzern gleichgesetzt wird mit Shakespeare, Milton oder Goethe. Ich weiß nicht, ich füge das nur für die Deutschen hinzu, ich habe nur die englischen Vergleiche gelesen. Ja? Also ist gleichrangig mit den besten Dichtern, die wir kennen. Und das geht natürlich in einer Übersetzung leider verloren. Ja, aber die Sprache, die er wählt, ist wohl sehr, sehr ausgewählt. Und deswegen möchte ich euch erstmal ein paar Verse lesen lassen über die Schönheit der Sprache, dass ihr ein bisschen Eindruck davon kriegt.
Alle Blumen und Früchte und Kräuterarten und alle klaren und bezaubernden Edelsteine und Gewässer, die es gibt auf der Welt, die Berge aus Edelstein, die der unterscheidenden Erkenntnis günstigen Waldplätze, die durch ihren Schmuck von schönen Blüten leuchtenden Lianen und die Bäume, deren Äste durch herrliche Früchte gebeugt sind und die Wohlgerüche und Düfte in den Welten der Götter und anderer, die Wunschbäume und die Bäume aus Edelstein, die lotusgeschmückten Teiche, überaus bezaubernd durch das Lied ihrer Wildgänse, die wilden Pflanzen und die angebauten Pflanzen und den ganzen anderen Schmuck für die zu Verehrende, den die Weite des Äthers umfasst, und all das, was niemandem gehört, umfasse ich im Geiste und opfere sie den Königsweisen mit ihren Söhnen. Mögen sie es annehmen, sie, denen die besten Opfergaben gebühren und die in ihrem großen Mitleid mit mir barmherzig sind. In wohlriechenden Badehäusern, die mit von Edelsteinen leuchtenden Säulen bezaubern, mit strahlenden, perlenbesetzten Baldachinen und mit Fußböden von klaren und leuchtenden Kristallen, bereite ich den Buddhas und ihren Söhnen mit vielen Edelsteinkrügen voll angenehmer Gerüche, Wasser und Blüten, ein Bad mit Liedern und Instrumenten. Ich opfere diesen Liebeswesen zahllose, leuchtende Luftpaläste, die mit hängenden Perlengirlanden verziert und von lieblichen Lobgesängen erfüllt die Himmelsrichtungen schmücken. Ich preise diese Ozeane von Tugenden in Hymnen mit Meeren von Tonfolgen. Mögen sich die unzähligen Lobeschöre in meinem Sinne erheben. So viele Atome es gibt in allen Buddha-Erden, so oft werfe ich mich nieder vor den Buddhas aller drei Zeiten, vor der Lehre und vor den Besten der Gemeinde. Alle Schreine grüße ich und alle Aufenthaltsorte des Bodhisattva. Ich verneige mich vor den verehrungswürdigen Lehrern und Asketen. Nun trägt meine Geburt Frucht. Habe ich glücklich die menschliche Existenz erlangt. Nun bin ich in die Familie der Buddhas geboren. Nun bin ich ein Buddhasohn. Jetzt muss ich mich wie Leute, die der Sitte ihrer Familie gemäß handeln, so verhalten, dass dieser makellosen Buddha-Familie keine Schande entsteht. Wie ein Blinder in Unrathaufen eine Perle finden dürfte, ist mir, ich weiß nicht wie, dieses Erleuchtungsdenken aufgegangen. Dies Elixier, das entstanden ist, um den Tod der Wesen zu vernichten. Dieser unerschöpfliche Schatz, der die Dürftigkeit der Wesen beseitigt. Dies beste Heilmittel, das die Krankheiten der Wesen heilt. Der Baum, der die von den Irrfahrten auf den Wegen des Daseins ermatteten Wesen ausruhen lässt. Die Brücke, offen für alle Reisenden, um die schlechten Existenzen zu überschreiten. Der Mond des Geistes, aufgegangen, um die Leidenschaften der Wesen zur Ruhe zu bringen. Die große Sonne, die das Dunkel des Nichtwissens in der Welt vertreibt. Die frische Butter, die durch das Schlagen der Milch der wahren Lehre entstanden ist. dieses Mahl des Glücks, das alle herbeigekommenen Wesen zufriedenstellt, ist nun zubereitet für die auf den Wegen des Daseins ziehende Karawane der Wesen, die nach dem Glücksgenuss hungert. Wahrlich, vor allen Beschützern sind heute die Wesen von mir zum Buddhatum eingeladen und bis zu seiner Erlangung zu irdischem Glück. Mögen die Götter, die Asuras und die anderen Wesen sich freuen.
Ja, ich denke, es gibt so einen Eindruck davon, von den Bildern, die er nutzt, um uns zu verzaubern eigentlich, um uns in ganz andere Welt zu versetzen. Sowohl die Hingabe, die er empfindet an die Buddhas, an die Bodhisattvas, wie auch sein Sinn für irdische wie auch überirdische Schönheit. Aber gerade der letzte Teil, den wir gehört haben, weist auch etwas auf den Inhalt hin. Es geht in diesem Text um die Entwicklung des Bodhicittas, also die Entwicklung dieses Willens zur Erleuchtung aller Wesen. Ja? Und es geht darum, wie man diesen Bodhicitta, wenn er einmal in einem entsprungen ist, zur Reife führt. Zuerst fängt er damit an, diesen Bodhicitta zu preisen, einfach zu sagen, wie wichtig der ist. Ja? Und das ist der Teil, den wir gerade gehört haben. Das Erleuchtungsdenken, dass es das Einzige ist, was wirklich die Wesen vom Leiden wegführt. Und dann ist die Frage, dieser Bodhicitta ist erschienen, wie kann man ihn beschützen, wie kann man ihn entwickeln? Und damit befasst sich dann der Rest des Textes. Es ist die Beschreibung des gesamten buddhistischen Pfades, vom anfänglichen Drang, vom anfänglichen Bestreben bis zum Ziel, bis zur Erfüllung in höchster, vollkommener Erleuchtung. Das nimmt die Form der 6 Paramitas, der 6 Vervollkommnungen, Dana, Sila, Kshanti, Virya, Samadhi und Pranya. Also Großzügigkeit, Ethik, Geduld, Energie im Guten, Meditation und Weisheit. Es führt uns dadurch, wie wir diese 6 entwickeln können und wie wir sie zum allerhöchsten Maße entwickeln können. Shantideva sieht den Bodhicitta als das Einzige, das das Leiden der Menschen vernichtet. Und er will es uns um jeden Preis klar machen, ja, dass nur das die Lösung ist und nichts anderes. Es ist so, als hat er etwas erkannt, er hat das ganz klar gesehen, er hat das auch sicher in sich selbst erlebt und er will es weitergeben. Und das ist sicherlich ein klarer Ausdruck des Bodhicitta in ihm selbst. Und er zeigt uns, wie wichtig das ist, mit sehr großer Dringlichkeit. Und diese Dringlichkeit kommt aus unermesslichem Mitgefühl und ist gepaart mit tiefem Wissen um das Los der Menschheit.
Untätiger, dennoch auf Lohn hoffender, zartes Kind, an Schmerzen reicher, du bist vom Tode erfasst, der du dich für unsterblich hältst. Wehe, Unglücklicher, du gehst zugrunde. Hast du das Boot der menschlichen Existenz gefunden? Überquere den großen Strom des Leidens. Tor, es ist nicht Zeit zum Schlafen. Dieses Boot ist kaum wiederzufinden. Der Tod fragt nicht danach, was wir getan haben oder nicht getan und vernichtet uns durch unsere Vertrauensseligkeit. Starke wie Kranke können ihm nicht trauen, dem unvermuteten Blitzschlag. Für Angenehmes und Unangenehmes habe ich vielfach gesündigt. Das habe ich nicht erkannt, dass ich alles aufgeben und fortgehen muss. Die mir lieb sind, werden nicht mehr sein. Der mir lieb ist, wird nicht mehr sein. Ich selbst werde nicht mehr sein. Nichts wird mehr sein. Alles, was ich erfahre, wird zur Erinnerung. Alles wird wie im Traum gesehen vergangen sein und nicht wieder gesehen werden. Wenn ich auch heute so bleibe, wie ich wieder und wieder gewesen bin, werde ich wohl in die schlechten Schicksale geraten, krank werden und sterben, verstümmelt, zerrissen werden und anderes? Wann werde ich dann wieder erlangen, was kaum zu erlangen ist? Das Auftreten eines Buddha, den Glauben, das Menschsein und die Fähigkeit, immer wieder Gutes zu tun. Das Menschsein werde ich sicher nicht wiedererlangen, wenn ich mich derartig verhalte. Wenn man aber das Menschsein nicht erlangt, trifft einen nur Böses. Woher sollte das Gute kommen? Wenn ich nicht Gutes tue, obwohl ich zum Guten fähig bin, wie will ich es dann tun, wenn ich durch die Leiden in schlechten Existenzen verstört bin? Daher hat der Erhabene gesagt, das Menschsein zu erlangen ist so überaus schwierig, wie es für eine blinde Schildkröte schwierig ist, ihren Hals durch die Öffnung eines Joches zu stecken, das im Ozean umhertreibt. Es gibt keinen größeren Betrug, es gibt keine größere Verblendung, wenn ich eine solche günstige Gelegenheit erreicht habe und nicht immerfort Gutes tue. Die Laster sind nicht in den Sinnesobjekten und nicht in der Schar der Organe, auch nicht dazwischen, noch anderswo. Wo also sind sie und erschüttern die ganze Welt? Es ist bloß ein Zaubertrug. Daher mache dich frei, mein Herz, von Furcht. Bemühe dich um die Einsicht. Warum quälst du dich ganz ohne Grund in den Höllen?
Es wird schon davon klar, dass Shantideva nicht davor zurücksteckt, starke Sprache zu benutzen, uns ganz deutlich einen Spiegel zu zeigen dafür, was uns droht, wenn wir uns nicht bemühen. Und ich habe ausgewählte Stücke genommen. Die stärkeren Stücke sind noch da drin, die werden noch nicht vorlesen. Ja, also es ist heftig, es ist ein heftiger, konfrontierender Text und das will er auch sein. Ja. Aber was dahinter steckt, ist eine leidenschaftliche Sorge um das Wohl der Menschheit. Ja, eine Sorge, die wir eigentlich wohl nicht nachempfinden können. Ja. Er will uns aufwecken aus unserem, wie er es manchmal beschreibt, aus unserem kindlich unweisen Schlummer, in dem wir alle sind. Er zeigt uns einen Spiegel von Tod und Leiden. Falls wir nicht unsere Chance nutzen, die Chance, die wir sehr wohl haben, ja, wir sind nicht verloren, wir können Sachen machen. Ja. Es ist nicht so, dass wir unweigerlich auf die Hölle zugehen. Aber das ist unsere Wahl. Wir sehen häufig nicht, wie gut wir es haben. Und diese Kommunikation kommt aus Mitgefühl, dass er es uns zeigen möchte. Aber es besteht nicht nur aus Donnerkeilen, dieser Text, ja, sondern er gibt uns auch Ermutigung und Hilfe.
Den Mut also darf man nicht sinken lassen. Wie könnte mir je die Erleuchtung zuteil werden? Denn der Buddha, der die Wahrheit sagt, hat diese Wahrheit gesprochen. Auch sie, die Kraft ihrer Mühe, die kaum erlangbare höchste Erleuchtung erlangt haben, sind einmal Bremsen, Mücken, Fliegen und Würmer gewesen. Und ich, ein Mensch von Geburt, imstande Gutes und Schlechtes zu erkennen, sollte ich den Hinweisen des Allwissenden folgend, die Erleuchtung nicht erlangen? Ihr, die ihr umherzieht auf den Marktplätzen der Existenzen, greift ganz fest nach dem Juwel des Erleuchtungsdenkens, das die unermesslich klugen, einzigen Karawanenführer der Welt für überaus wertvoll geschätzt haben. Sobald einer dieses Denken unverwandten Geistes für die Erlösung der ganzen Wesenwelt aufnimmt, schwellen ihm, selbst in Schlaf und häufiger Zerstreuung, die ununterbrochenen Ströme des Verdienstes äthergleich zu.
Ja, also er bietet uns auch was an. Ja, er droht uns nicht nur, sondern er bietet uns auch was an und zeigt uns die ganze Freude und Schönheit, die uns möglich ist, die er selbst klar sehen kann. Er will uns helfen, diese Chancen zu nutzen. Die Gründe, warum wir stattdessen unnötigerweise im Dunkeln und in den Höllen uns aufhalten und da umhertappen, sind unsere falschen Sichtweisen. Die Ideen, an denen wir uns ganz fest anklammern, denen wir verhaftet sind. Und die geht er ganz rigoros an. Ja, er greift nicht uns an, sondern er greift die Ideen an, die sich wie Gefängnisstäbe um uns stellen. Ja. Er beweist uns unseren eigenen Irrsinn. Die Hauptsache davon, oder die hauptfalsche Ansicht, ist, dass wir uns von anderen als getrennt sehen und erleben. Ja. Und daraus folgen, dass wir Begierde und Hass empfinden. Zentral ist die Sicht des Selbst als ein festes, beständiges Ganzes, was unzerstörbar ist. Und das ist die zentrale falsche Sichtweise, an der wir alle leiden. Sonst wären wir nicht hier. Die Lehre von Shunyata und der philosophische Hintergrund, über den ich geredet habe, ist natürlich das Gegenteil. Ja, es lehrt, dass Sachen aufeinander aufbauen, nicht unabhängig existieren. Und was er tut, ist uns die Begrenztheit unserer Sichtweise beweisen.
Wenn mir und anderen ganz das gleiche Glück lieb ist, was zeichnet dann das Selbst vor anderen aus, das Glücksbemühung nur auf dieses sich bezieht? Wenn mir und anderen Angst und Leid zuwider sind, was zeichnet dann das Selbst vor anderen aus, dass ich dies hüte und den anderen nicht? Des anderen Leid muss ich beseitigen, weil es Leid ist, wie mein eigenes Leid. Und ich muss den anderen helfen, weil sie Wesen sind, wie ich selbst ein Wesen bin. Wenn nur der das Leid abwenden soll, der es empfunden hat, dann ist der Schmerz des Fußes nicht Sache der Hand. Warum behütet sie ihn? Warum sind einem die Wesen als Teile der Welt nicht ebenso teuer wie die Hand und andere Glieder als Teile des Körpers? Wie die Erkenntnis des Selbst sich aus Gewohnheit auf diesen eigenen, wesenlosen Körper bezieht, warum ergibt sich nicht ebenso aus Gewohnheit der Begriff des Selbst auch mit Bezug auf die anderen? Die unglücklich sind in der Welt, sie alle sind es durch Verlangen nach eigenem Glück. Die glücklich sind in der Welt, sie alle sind es durch das Verlangen nach dem Glück der anderen. Wozu viele Worte? Betrachte doch diesen Unterschied zwischen dem Toren, der seine eigenen Zwecke verfolgt, und dem Weisen, der für die Zwecke der anderen wirkt.
Ja, ich denke, da ist sehr klare Aussage drin, besonders in den letzten zwei Versen. Ja. Und darin liegt der Schlüssel, den wir alle haben, zu unserem eigenen Glück. Und der ist sehr, sehr praktisch anwendbar. Und darin sieht man auch, wie sehr Shantideva uns kennt, uns Menschen kennt, ja, wie sehr er um unser Los weiß. Der Feind von diesem Geist ist Hass oder Abneigung. Und besonders in einem Kapitel, das er dem widmet, ist die Überwindung von Hass von ganz zentraler Bedeutung.
All der gute Wandel, die Hingabe, die Verehrung der Buddhas, die man durch Tausende von Zeitaltern geübt hat, der Hass macht sie zunichte. Es gibt kein Böses gleich dem Hass. Es gibt keine Buße gleich der Geduld. Darum möge er mit ganzer Kraft auf verschiedene Weisen die Geduld üben.
Also er empfiehlt uns, statt Abneigung zu haben, anderen gegenüber oder Situationen gegenüber, die uns nicht passen, empfiehlt uns die Entwicklung von Kshanti oder Geduld. Kann auch übersetzt werden mit Gemütsruhe oder auch mit geistiger Freude angesichts von Schwierigkeiten. Ja, das ist eine Übersetzung, die mir sehr lieb ist. Ja. Geistig freudig zu sein, auch wenn es um uns herum vielleicht nicht so ist, wie wir es gerne hätten. Uns nicht von Schwierigkeiten überwältigen zu lassen.
Selbst wenn die ärgsten Widrigkeiten mich befallen, darf ich meine Heiterkeit nicht erschüttern lassen. Denn auch in der Unzufriedenheit liegt kein Vorteil, das Gute aber geht verloren. Wenn es ein Heilmittel gibt, warum dann unzufrieden sein? Und warum unzufrieden sein, wenn es kein Heilmittel gibt?
Gut, Shantideva macht stattdessen, statt der anderen Person, wie wir es häufig empfinden, Hass selbst zum Feind.
Wenn es der unmündigen Natur ist, die anderen zu bedrängen, dann steht mir der Zorn gegen sie so wenig zu, wie gegen das Feuer, das von Natur brennt. Und wenn dieser Fehler zufällig ist, die Wesen also von Natur liebenswert sind, auch dann ist der Zorn gegen sie so unberechtigt, wie gegen die Luft, wenn sie von beizendem Rauch erfüllt ist. Wenn man zum Beispiel den Stock, die Hauptursache, übergeht und zornig ist auf den, der ihn führt, auch er wird vom Hass getrieben. So gebührt mir eher der Hass auf den Hass. Seine Waffe und mein Körper, beide sind Ursache des Leidens. Er hat die Waffe, ich den Körper ergriffen. Worüber zürnen? So hängt alles von einem anderen ab. Auch das, wovon es abhängt, ist abhängig. Wenn die Dinge in dieser Weise ohne eigenen Willen sind, wie ein Zauberwerk, worüber ist man zornig?
Gut, also er beweist uns, wie unnütz Hass ist in allen Situationen. Worauf er dann später noch weiter, er bringt das Ganze sehr auf die Spitze und beweist uns sogar, dreht das Ganze um und sagt, dass unsere Feinde unsere Wohltäter sind. Ja? Diejenigen, die uns Schwierigkeiten machen, geben uns die Möglichkeit, Geduld zu entwickeln. Ja, er sagt so Sachen wie, ja, wir würden ja keine Geduld entwickeln, wenn alle Leute nett zu uns wären, wenn wir einen guten Arzt haben, der sich nur um uns kümmert. Ja? Unsere ganze Ansichtsweise von uns Armen und die Welt, die uns immer schadet, dreht er vollkommen auf den Kopf. Und logisch ist das vollkommen unangreifbar, was er da sagt, aber auch teilweise sehr lustig eigentlich, weil uns klar wird, wie sehr wir einfach an das glauben, was wir glauben. Ja? Die stören mich, ja? Deswegen hasse ich die. Fertig, aus. Ja. Also er hat ein sehr heldenhaftes Umgehen mit Schwierigkeiten. Ja? Er sieht Schwierigkeiten als etwas, durch das wir wachsen können, die uns eine Gelegenheit geben, mehr zu werden. Und wir entwickeln dadurch Virya, Kraft im Guten. Und zwar, Virya ist diese Energie, mit der wir umgehen, aber es ist auch Freude, von der unser ganzes Leben, unser ganzes Wesen erfüllt sein kann.
Der in dieser Weise über Geduld verfügt, möge die Stärke üben, denn die Erleuchtung beruht auf der Stärke. Ohne Stärke nämlich ist kein Verdienst, wie keine Bewegung ist ohne Wind. Unermessliches Verdienst wird dem Wohlmeinenden zuteil, der denkt, ich will die Kopfschmerzen der Welt beseitigen. Um wie viel mehr dem, der jeden Einzelnen vom beispiellosen Schmerz befreien und jedem einzelnen Wesen unermessliche Vorzüge verschaffen will. Der bloße Wunsch nach dem Heil aller Wesen ist verdienstvoller als die Verehrung der Buddhas. Um wie viel mehr die Bemühung um das vollkommene Glück aller Wesen. Dem Werk, das sich einstellt, möge er sich von ganzem Herzen widmen, berauscht von diesem Werk, unersättlich, als wollte er das Glück eines Spielgewinnes erhaschen. Um des Glückes willen wird das Werk getan, doch mag sich das Glück erweisen oder nicht. Ist aber das Werk allein sein Glück? Wie kann er untätig glücklich sein? Deshalb stürze er sich, selbst wenn ein Werk beendet ist, in das nächste Werk, wie der vom Mittag erhitzte Elefant, der den See erreicht hat, sich sogleich in das Wasser stürzt.
Ich fange an, ein klein bisschen zu kürzen, zu raffen dazwischen. Es war schwer voraussehbar, wie lange so das dauern würde. Also was er uns empfiehlt, ist dieses Virya, diese Energie zu und Freude an dem, was wir tun, zu entwickeln. Ja. Aber auch wenn der Text teilweise von dieser Freude strahlt, heben wir dadurch nicht ab, erlaubt uns nicht, damit abzuheben und uns irgendwie dann gen Himmel in irgendeinen Erleuchtungswahn hineinzuschweben. Ja. Sondern Shantideva zeigt uns mit aller genauester Genauigkeit, wie wir das anzuwenden haben. Er ist sehr achtsam in allen Einzelheiten des Lebens. Ja. Er gibt uns auch ganz präzise Anweisungen darüber, welches Verhalten uns nützen würde. Sehr praktisch, er hat beide Füße auf dem Boden.
Wer die Regel eines Bodhisattva beachten will, muss sorgsam seinen Geist hüten. Wer den flüchtigen Geist nicht hütet, kann die Regel nicht beachten. Ungezähmte Elefanten in der Brunst richten hier nicht das Unheil an, das der entfesselte Elefant, Geist, in der untersten und den anderen Höllen anrichtet. Nutzloses Geschehen wie Erdzerbröseln, Gras ausrupfen, Linien ziehen, möge er ängstlich ohne zu zögern vermeiden, der Regel der Buddhas eingedenk. Wenn er Lust hat, sich zu bewegen oder auch zu sprechen, soll er seinen Geist zuerst prüfen und ihm Festigkeit geben. Er esse nicht mit vollem Mund, geräuschvoll und mit offenem Mund. Er sitze nicht mit hängenden Füßen. Er reibe beide Arme nicht zur gleichen Zeit. Er gebe keine Aufträge mit einem Finger, sondern höflich mit der ganzen rechten Hand. Ebenso weise er auch den Weg. Zahllos sind die geschilderten Praktiken der Bodhisattvas, aber die Reinigung des Geistes ist die Praktik, die er notwendig zuerst durchführen möge.
Also da ist eine ganz große, lange Liste von verschiedenen Sachen, die man tun und nicht tun sollte. Und das dient alles dazu, den Geist zu üben. Ja, das dient alles dazu, dass all unser Tun, unser Wandeln zu einer Einheit wird. Ja, dass wenn ich das Praktik, buddhistische Praktik, was sehr Praktisches ist, wo kein Teil von uns ausgelassen wird. Ein anderer Aspekt von Shantideva, also der letzte Aspekt, den ich jetzt noch einbringen möchte, der auch ganz wichtig ist, ist die Bedingung für Praktik. Und zwar sagt er oder schreibt er sehr schön über die Natur und die Einsamkeit. Und es sagt auch, ich wollte es reinbringen, einfach weil es auch, denke ich, was über ihn als Menschen aussagt, über was für eine Art Mensch er ist, wie er sich freut und wie liebevoll er über die Natur schreibt. Ja, Entschuldigung. Weißt du nicht, was ich denke?
Die Bäume denken nicht schlecht und sind nicht mühevoll zu gewinnen. Wann werde ich mit ihnen wohnen, mit denen gut zu leben ist? Wann werde ich unbekümmert dahingehen, in einem verlassenen Tempel verweilend, am Fuß eines Baumes oder in Höhlen, ohne zurückzublicken? Wann werde ich in den jungfräulich weiten Regionen, die keinem zu eigen, frei und unbehaust umherstreifen? Wann werde ich im Besitz bloß einer Schale aus Ton und mit dem Mönchskleid, ohne Nutz für Diebe, furchtlos, den Leib nicht achtend, umherstreifen? Deshalb muss ich mich stets der liebenswerten, mühelosen, beglückenden und alle Zerstreuung beruhigenden Einsamkeit hingeben.
Ja, und ich denke, das rundet das auch ganz schön ab oder bringt uns wieder auch zu der ersten Lesung, die Roland gelesen hat, von den Opfergaben der Natur. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch entsinnen könnt, wo alle Kräuterarten, alle Wälder, alle schönen Oasen geopfert wurden. Und ich denke, das gibt uns auch so einen Kreis über das Verstehen oder etwas Verstehen von Shantideva selbst. Ja. Einerseits eine sehr Eingebundenheit im Menschsein selbst, seine Liebe zur Natur, sein Verständnis, was das menschliche Leben ausmacht, die Höhen und die Schwierigkeiten. Ja. Und aus alledem die Tiefe seiner Praxis, in der das verwandelt hat, die Natur verwandelt zu Opfergaben, die Kleinigkeiten des Lebens verwandelt zu Möglichkeiten der Übung. Ja, sowohl die größten Schwierigkeiten und die Feinde, denen er begegnet, zu einer spirituellen Übung werden lässt. Er ist ein Mensch, er ist ein Dichter und, denke ich ganz sicher, kann er eine Inspiration für uns sein. Er ist ein Bodhisattva und dadurch unser Freund, unser bester Freund. Seine Praxis geht sehr ins Detail und die Schwierigkeiten, von denen er redet, denke ich, können wir davon ausgehen, dass das seine sind, ja, dass er die zumindest kennt, auch wenn er sie vielleicht inzwischen überwunden hat. Und er gibt uns das alles weiter mit sehr dringlicher und überzeugender Leidenschaft. Er will uns helfen, er will uns befreien. Er will uns ermutigen, es ihm nachzutun. Uns, die wir, wie er das selber beschreibt, der auf dem Wege des Daseins ziehenden Karawane der Menschheit, die nach dem Glücksgenuss hungert. Ja, das ist eine Beschreibung, die er über die Menschheit macht. Er will uns dazu ermutigen, den Juwel des Erleuchtungsdenkens zu ergreifen. Und in all dem, denke ich, zeigt sich das Herz und die Praxis, die Weisheit und das Mitgefühl eines Bodhisattvas. Er will uns dazu inspirieren, ihm zu folgen. Das ist sein tiefster und aufrichtigster Wunsch. Und dieser Wunsch kommt auch ganz besonders im letzten Kapitel zur Geltung, der Verdienstübertragung. Und da wollte ich zum Abschluss noch ein paar Verse, kurze Verse von lesen. Mögen alle Lebewesen durch das Gute, das mir zuteil wird, wenn ich über den Eintritt in das Leben zur Erleuchtung sinne, mit einem Leben zur Erleuchtung geschmückt sein. Mögen alle, die gequält sind durch Pein an Körper und Geist in jeglicher Gegend der Welt, durch meine Verdienste Meere des Glücks und der Seligkeit erlangen. Möge, solange der Kreislauf währt, niemals das Glück ihnen schwinden. Möge die Welt immerdar das Glück von Bodhisattvas haben. Mögen die von der Kälte gemarterten Wärme finden. Möge es die von der Hitze gemarterten kühl haben, durch die aus der großen Wolke Bodhisattva fallenden Wassermeere. Möge den Tieren die Furcht vergehen, voneinander gefressen zu werden. Mögen glücklich sein die Gespenster, die hungrigen Geister, wie die ewig seligen Menschen im Weltteil Uttarakuru. Mögen die Hunger- und Durstgespenster immer gesättigt werden und gebadet und mögen erfrischt sie sein, durch die aus den Händen des edlen Bodhisattva Avalokiteshvara fließenden Ströme von Milch. Mögen die Blinden Farben sehen, die Tauben immer hören. Mögen die Schwangeren schmerzlos gebären wie die Mutter des Buddha, die Königin Maya. Mögen die Notleidenden Kleidung, Speise und Trank, Kränze, Sandel und Schmuck erhalten, alles, was sie sich wünschen, was ihrem Wohl förderlich ist. Mögen auch die Furchtsamen furchtlos sein, Freude finden, die von Kummer bedrückten, und mögen die Verstörten frei von Verstörung sein und entschlossen. Mögen von den Vögeln, aus allen Bäumen, aus den Sonnenstrahlen und aus dem Himmel alle Geschöpfe ohne Unterlass den Klang der Lehre hören. Möge, wie Manjushri, zur Verwirklichung des Heils aller Wesen bis ans Ende des Himmels in den 10 Richtungen wandelt, derselbe Wandel meinlos sein. Solange der Äther besteht und solange die Erde besteht, solange möge ich bestehen als Vernichter der Leiden der Welt. Möge in mir das ganze Leiden der Welt zur Reifung kommen und möge die Welt durch all die guten Werke der Bodhisattvas glücklich sein. Als einziges Heilmittel für die Leiden der Welt, als aller Erfüllung und jeden Glückes Quell, möge die Lehre des Buddha lange bestehen, gefördert und geehrt. Ich verneige mich vor Manjugosha, durch dessen Gnade mein Geist auf das Gute sich richtet. Und ich verehre den geistigen Freund, durch dessen Gnade es gedeiht.